So, erste Folge. Dirk, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Oh, ein bisschen bin ich das auch.
Na, Markus. Dann mal los. Die Kultur startet und ich spiele mal die Musik ein. Ja, willkommen bei Die Kultur, der Podcast. Und zwar dem Podcast, der euch auf einer Reise durch die Welt der Kunst, der Musik, der Kultur, der Geschichte mitnimmt. Und ja, lasst euch einfach mal von den Gesprächen von zwei Enthusiasten inspirieren und entdeckt vielleicht eine neue Perspektive auf die Dinge, die uns umgeben. Und ja, Kultur wird euch ein Fenster in die Vergangenheit und auch in die Gegenwart bieten. Vielleicht inspiriert euch das auch ein bisschen, die Welt mit anderen Augen zu sehen und ein paar neue Themen kennenzulernen. Ja, also lehnt euch mal zurück und lasst uns mal zusammen auf eine Entdeckungsreise gehen. Und zu dieser Entdeckungsreise, da begrüße ich mein Gegenüber, der Mann, der einen wahren Einblick in die Musikwelt hat, weil er nämlich schon länger in Bands mitspielt, der Mann, der mir erklärt hat, was es heißt, auf Klick zu spielen. Und dazu begrüße ich Dirk Fenske.
Vielen Dank. Hallo, Publikum.
Mein Name ist Markus Kuslinski. Und ja, wir führen euch ein bisschen durch die Sendung und diese Sendung heute, die handelt von den Scorpions. Und wir wissen sehr wohl, dass die Scorpions so ein Thema sind, wo sich die Geister dran scheiden, oder?
Ja, jeder kennt sie. Viele mögen sie, aber doch ist es immer noch so, dass man das so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand gesteht. So ja, ich finde die schon toll, aber erzähl's bloß keinem. Also irgendwie zumindest, ich habe es selber nie so gedacht. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ist. Und ich würde im Laufe dieser Folge der Tatsache gerne auf den Grund gehen, warum das so ist.
Ja, man ist ein bisschen gezweiteilt, weil diese Band, die Scorpions, so ein bisschen manchmal den uncoolen, das Uncoole abbilden, weil sie eben nicht aus den USA kommen, nicht aus Übersee kommen, sondern sie sind halt sehr deutsch.
Hart aus Hannover.
Und aus Hannover, also aus dem Hochdeutsch-Sektor in Deutschland.
Ja.
Und da ist, glaube ich, im ersten Moment im Draufblick wenig Coolness dran.
Es ist, denke ich, tatsächlich ein wenig abschreckend, denn sie kommen halt nicht aus dem fernen Hollywood und dem fernen L.A., sondern sie kommen eben im Prinzip aus der deutschen Nachbarschaft. Und ich denke, wir werden später noch darauf eingehen, gerade beim Gesang von Klaus Meine hört man es eben auch sehr deutlich, dass sie nicht aus L.A. kommen, sondern eben aus Hannover, aus der Nachbarschaft. Ich denke, dass das tatsächlich für viele Leute vielleicht ein ganz klein bisschen befremdlich ist. Dennoch ist es so, dass diese Band sich einfach über viele, viele, viele Jahre einen durchaus guten Namen gemacht hat und Dinge in der Musikwelt erreicht hat, die, ehrlich gesagt, nicht viele Bands von sich behaupten können.
Ja, du greifst da auf was vor und ich freue mich auch schon, weil ich ja weiß, was mein Konzept so ein bisschen aussagt. Lustigerweise für die Information, wir machen so eine Sendung ja mal ein bisschen, also ich weiß nicht, was Dirk vorbereitet hat, er weiß nur grob, was ich vorbereitet habe. Und da werden wir also auch manchmal eine Konfrontation haben, was auch völlig in Ordnung ist. Aber kommen wir mal zu dem Anfang, weil Dirk hat da eine prima Überleitung geliefert. Seit wann gibt es die Scorpions überhaupt? Die Scorpions in ihrer Erstzusammensetzung haben sich 1965 noch unter dem Namen Nameless zusammengefunden, also interessant namenlos.
Ich möchte an der Stelle einmal kurz 1965 unterstreichen.
Genau, also nur mal so die erste Zusammenstellung. Genre damals schon Hard Rock oder Rock wahrscheinlich, weil Hard Rock, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff 1965 schon gab.
Nein, den gab es so in der Art noch nicht, da kann ich kurz reingrätschen. Muss man auch sagen, dass Schenker am Anfang die Band so konzipiert hat, dass eigentlich alles Mögliche gespielt wurde. Das heißt, ich bin zu der Zeit noch nicht am Leben gewesen und ich habe es live nicht miterlebt, aber mein Eindruck über die Erzählung ist, dass das eher so ein bisschen auf Clubschlampenband ausgerichtet war. Das heißt, wir spielen, was gehört werden möchte.
Ja, da ist viel dran und so kam es auf mir auch an. Ich bin immer ein bisschen, das ist auch wahrscheinlich das Problem mit den Scorpions, dass sie am Anfang so ein relativ unklares Profil haben und sich so, also ich sag mal so, die Beatles haben immer ihr Ding runtergespielt, ne? Egal wie alt sie wurden, da haben auch immer dieselben Leute die Musik gemacht. Bei den Scorpions hingegen gab es ja auch in der Band viel Fluktuation und dementsprechend hat sich auch viel verändert. Aber auch nicht immer zum Schlechten. Da muss man auch mal sagen, die Scorpions haben mit Veränderungen manchmal ganz gut gegriffen. Aber das greift schon wieder fast ein bisschen vor.
Ein bisschen.
Ja, da sind wir fast schon wieder einen Schritt zu weit. Aber was ich finde ist, also wie gesagt, 1965 gründet sich diese Band. Auch nochmal, wie du sagst, man muss das mal betonen. 1965, ja. Und das erste Album kommt 1972 oder 71
72.
Raus. Da bin ich geboren. Also das heißt, vor 50 Jahren kommt dieses erste Album raus. Auch das muss man mal sich, da haben die schon ein Album gemacht, vor 50 Jahren.
Ja.
Und das eigentlich so kommerziell ein bisschen in Erscheinung getretene waren dann eigentlich das zweite. Und man muss sich klar machen, die Scorpions bringen nachher fast im Jahres-Zweijahres-Rhythmus. Das war in den 70ern nicht so unüblich, muss man jetzt auch für heutige Hörer mal dazu sagen. Aber trotz allem, sie bringen so im Ein-Zweijahres-Rhythmus, schießen sie Alben raus. Fly to the Window und also 74.
To the Rainbow.
Fly to the Rainbow, dann kommt 75 gleich das nächste. Und also sie schießen da in einer ganz schönen Frequenz Alben raus, die alle noch ein bisschen experimentell wirken.
Ja, also ich finde gerade beim ersten Album wird das deutlich, Lonesome Crow war... Witzigerweise, ich habe mich ja auf die Folge ein bisschen vorbereitet, in erster Linie auf die musikalische Seite, und das hieß für mich die Hausaufgabe, ich habe im Prinzip alle Alben gehört. Ich habe es nicht ganz geschafft, aber Lonesome Crow habe ich tatsächlich, weil es das erste ist, habe ich tatsächlich wirklich auch intensiv komplett gehört. Und es hat mich, was mir früher nie aufgefallen ist, erinnert an Led Zepp 1. Denn Lonesome Crow zeigt, dass sie ihren Stil noch gar nicht gefunden hatten. Die haben noch experimentiert. Die wussten noch gar nicht so genau, wo geht die Nummer denn eigentlich hin. Ja, abgesehen davon, dass es natürlich vom heutigen Sound noch weit entfernt ist, weil die Besetzung ja noch ganz anders war. Aber wenn wir nur als Beispiel, wenn wir den Song Action nehmen auf diesem Album, das ist ein klassischer Jazz-Song, ja, und ich habe ihn nicht nachgespielt, so viel zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe es nicht geschafft. Ich würde behaupten, dass er modal gespielt ist und der hätte durchaus von Miles Davis geschrieben sein können. Hat mich tatsächlich erstaunt, der war mir früher nie in Erinnerung geblieben, ist aber ein herausragender Song auf diesem ersten Album und zeigt einfach, wie vielfältig die da noch waren und weil sie einfach noch experimentieren mussten, was wird denn das hier eigentlich?
Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Faden für eine gute Band, an dem sie sich langhangeln. Ich glaube, dass die Scorpions etwas getan haben, was heute nicht mehr, leider nicht mehr stattfindet, nämlich sich überhaupt die Zeit zu nehmen, sich zu finden. Weil diese Findungsphase, die wird übersprungen und man ist relativ schnell fertig mit seinem Konzept, weil die Konzepte werden auch immer schmaler. Also wenn du heute in den Hip-Hop-Bereich gehst, dann ist das ja, wir machen Street- oder Gangster-Hip-Hop und wir machen ein bisschen die Harten von der Straße. Und da wird alles reingepresst in dieses Genre.
Ja, heute werden die Musiker nach dem Genre ausgesucht und genau. Nicht mehr die Musiker suchen sich ihr Genre aus.
Genau, genau. Und trauen sich auch nicht mehr, es zu verlassen.
Ja.
Ne? Also nur im Heimlichen, aber das auch wieder jetzt, ich wollte nur mal kurz das sagen. Also die haben sich die Zeit genommen, das zu finden. Und wenn man jetzt 72, wie gesagt, kommt das erste gängige Album raus, da waren wir gerade. Und da gibt es gewisse Gründungsmitglieder. Ich will ganz kurz die mal nennen, damit man auf den Punkt ist. Ne? Die Gründungsmitglieder waren Rudolf Schenker, der für Gesang und Gitarre da war, Karl-Heinz Vollmer für die Rhythmusgitarre, soweit ich weiß, Joachim Kirchhoff noch am Bass und Wolfgang Zioni hat das Schlagzeug bedient. Jetzt kommt, da kommen wir auch noch mal drauf, die aktuelle Besetzung sieht ein bisschen anders aus. 1969 kommt Klaus Meine bis zum heutigen Tag mit seinem Gesang dazu. Rudolf Schenker bleibt seit 69. Matthias Japs spielt die Gitarre seit 78. Muss man auch sagen, auch eine ewige Zeit, ne, wenn man sich das mal klar macht, dass dieser Mann da seit 40 Jahren an dieser Gitarre da steht. Paul Matsivoda spielt den Bass seit 2003.
An der Stelle muss ich ganz kurz reingrätschen. Das ist ja die heutige Besetzung.
Genau.
Denn Pavel kam dann dazu. Ist auch endlich wieder ein guter Bassist. Man muss dazu sagen, ich bin selber Bassist. Das heißt, ich höre an dieser Stelle schon wirklich ein bisschen bewusst hin. Er ist für mich, finde ich, der tauglichste und der fähigste Bassist der Band gewesen. Aber wenn wir jetzt uns auf diese Kernbesetzung und den Stammsound, den wir sicherlich später noch ansprechen wollen, dann ist das Francis Buchholz.
Genau. Es gibt, und auch am Schlagzeug, gibt es einen Mann, der die Scorpions sehr verändert hat, weil wir müssen jetzt noch zum Schlagzeug kommen. Mickey D spielt jetzt derzeit das Schlagzeug. Es wird einen Mann geben, den werden wir noch später ein bisschen besser erwähnen, der maßgeblich den kommerziellen Erfolg der Scorpions verändert hat. Und komischerweise, also der auch ganze Alben komponiert hat.
Maßgeblich beteiligt war, ja.
Ja, genau. Maßgeblich mitgeschrieben hat und auch die kommerziellen Erfolge eingefahren hat. Und ja, dazu kommen wir noch ein bisschen. Die ersten Alben, würdest du da nochmal einen ganz kurzen Abriss drauf geben? Also ich würde mal sagen, die ersten Alben, die ziehen wir, und da hatten wir da würde ich sagen, die ersten Alben, so zur Findungsphase, die gehen ein Album vor Blackout. Da geht die Findungsphase.
Ne? Ja, das ist richtig. Wobei die Findungsphase schon lang und meines Erachtens auch wichtig war, weil sie sehr differenziert war. Wir können das ja einfach mal ganz kurz sagen. Also Lonesome Crow, habe ich ja schon gesagt, ist noch ein bisschen konfus und durcheinander. Finde ich aber jetzt in der Retrospektive, das nochmal bewusst zu hören, hat es mich teilweise von den Gitarreninstrumenten auch so ein bisschen an Jimi Hendrix erinnert, der natürlich zu der damaligen Zeit eine Rieseninspiration war. Und mit Sicherheit ist dieser Effekt auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. 1974 kommt Fly to the Rainbow. Michael Schenker hat zugunsten von UFO auf einer gemeinsamen Tour die Scorpions verlassen. Und Uli John Roth hat ihn ersetzt. An der Stelle muss nur kurz gesagt sein, es ist ein hervorragender Gitarrist, virtuos, aber ich mag Uli John Roth einfach nicht. Ich mochte seinen Stil noch nie, aber er ist natürlich ein hervorragender Gitarrist, der sich genau in dieses Gefüge, was sich dort auch noch sehr stark am Rockstil der 70er Jahre orientiert, irgendwie einfach auch super reingepasst hat. Bei Entrance kommen wir 1975 dann schon so ein bisschen weiter in die Richtung des heutigen Hard Rock, der damals noch gar nicht so richtig geplant oder auch noch gar nicht so richtig benannt war. Dann wird es allerdings interessanter.
Darf ich ganz kurz mal rein? Ich habe mir in Trance angehört heute so im Querhören und bin bei Dark Lady hängen geblieben, bei In Trance, bei dem Song, der auch der Platte den Namen gibt, und bei Living and Dying. Das sind schon so Songs. Ich würde dich auch gleich noch mal was zu den ersten Alben fragen, aber das ist eine Sache. Da bin ich zum Beispiel spontan hängen geblieben. Wenn du jetzt da aus diesen LPs so Songs rauskramen müsstest, gerade mal bei der Entrance, bei welchen Songs ging dir es da so?
Da überfragst du mich jetzt tatsächlich, weil da müsste ich jetzt noch mal die Titelliste wälzen, dadurch, dass ich jetzt so viel gehört habe. Okay. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen eher im Kernsound festgefahren, weil das einfach auch die Titel sind, die ich seit vielen Jahren gut kenne. Ich habe nur die Eindrücke, die mir an den Gesamtalben aufgefallen sind. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich mich an den ersten wirklich festgehört habe. Das liegt allerdings wahrscheinlich auch in einer persönlichen Präferenz, was diesen Scorpion-Sound angeht.
Aber wenn du jetzt dich mal in einen Scorpions-affinen Hörer reinversetzt oder in einen, also man muss dazu sagen, dadurch, dass wir jetzt ja die Scorpions machen aus einer geschichtlichen, retrospektiven Position heraus, ne, muss man ja sagen, der Hardcore-Scorpions-Fan wird natürlich noch viel mehr Details da sehen, als wir es jetzt sehen. Das ist völlig normal. Aber ich würde es mal auf eine Kernfrage bringen, und zwar für die Hörer von uns, die Spotify haben oder Tidal oder so, also die an Musikdiensten teilnehmen. Die Alben vor Blackout sozusagen, in so einer Hörbarkeitsskala, würdest du sagen, doch, die sind was, das kann man sich in welcher Stimmung auch immer anhören?
Absolut, absolut. Also dazu muss ich wirklich sagen, also Lonesome Crow fand ich überraschend gut. Also ich kenne das Album schon lange, aber ich habe es früher immer so ein bisschen liegen lassen, ach, das ist halt irgendwie so aus alten Tagen. Und jetzt habe ich glaube, ich habe zum ersten Mal mal wirklich bewusst reingehört, und Lonesome Crow hat mir wirklich, wirklich richtig gut gefallen. Fly to the Rainbow, in Trance, ich sag's ganz ehrlich, mein Problem ist Uli John Roth. Okay. Ich höre den Mann raus. Wie gesagt, Respekt und Chapeau vor dem, was dieser Mann kann. Technisch unglaublich gut, aber nicht mein Ding.
Okay, das ist jetzt natürlich, wie du sagst, eine Präferenz. Ne?
Für Liebhaber des 70er-Jahre-Rock, der so ein bisschen leicht von den Melodie-Elementen vielleicht so ein ganz klein bisschen ins Avantgardistische abschämt, durchaus ja, eine Alternative, die hörbar sein sollte.
Ich habe auch gedacht, also du hast jetzt Led Zeppelin 1 angeführt. Ich bin auch der Meinung, dass diese Findungsphase, aber das ist auch typisch für die Zeit, man hat sich damals noch länger Zeit lassen können, weil man ja nicht so überpräsent war. Es gab keine sozialen Medien, die Scorpions waren auch keine Band, die in die Hitparade eingeladen wurde. Oder, also ich will mal so sagen, die hatten Zeit, ihren Sound zu finden. Und das haben die auch gemacht. Und ich finde, die Findungsphase ging sogar verhältnismäßig lange.
Ja.
Wir hatten das auch, wir haben da auch eine ähnliche Meinung zu, das erste komplette oder das eigentlich, was diesem Sound, der dann später weiterverfolgt wurde, das erste Album, was das abbot, war halt Blackout am Ende, was aber auch schon kommerziell sehr hochwertig hergestellt wurde. Das muss man auch mal sagen. Da hatte man dann auch schon gute Produzenten. Ich will ganz kurz mal, bevor wir nochmal in das Künstlerische reingehen, was natürlich wichtig ist, ich muss noch mal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten machen. Und in einer Band, und das wirst du bestätigen können, weil du ja selber Teil von einigen Bands warst, einer kommt, einer geht, das passiert.
Ja.
Und das passiert bei den Scorpions an einigen Bereichen sehr häufig und an einigen etwas weniger. Also die große Konstante ist natürlich Klaus Meine am Ende, der lange da ist, der bis auf ein Jahr am Anfang in der Findungsphase, Bernd Hegner hat von 68 bis 69 in einer Frühphase, als das noch gar nicht so richtig unter Scorpions lief, in der Band da mitgemacht und dann kam Klaus Meine irgendwann und hat ihn ersetzt.
Richtig, und er ist natürlich die nach vorne herausstechendste Konstante, da er eben den Gesang macht.
Und weil er diesen ungewöhnlichen Tonlagengesang macht. Das ist natürlich auch nochmal, also mein Dieter Bohlen würde mal sagen, mega. Und er würde sagen, ja, das hat so einen Wiedererkennungswert und das stimmt auch.
Hat er.
Ich glaube, ich könnte mir jetzt mit einer klassisch rockigeren Stimme so eine Einschlagnummer wie Wind of Change, aber da kommen wir später auch noch zu, nicht vorstellen. Also das ist so ein meine Ding, so ein meine Stempel.
Das ist so ein klassischer meine Ding, ja. Also er hat halt einen sehr, sehr, sehr speziellen Sound in der Stimme.
Ja.
Und bei dem ist es tatsächlich so, den mag man oder man hasst ihn.
Der ist der Koriander des Rock.
Ja, ja, das ist sehr schön ausgedrückt, ausgezeichnet.
Ja, der Koriander des Rock. Aber an der Gitarre Michael Schenker, hat so seine Phasen gehabt, 69 bis 73, 78, 79 nochmal wiedergekommen, dann aber halt durch Japs
ersetzt. Ja, allerdings auch ein bisschen holprig, also gibt es ja eine ganz lustige Geschichte dazu. Michael Schenker konnte ja dann nach seinem Comeback bei den Scorpions, konnte er einfach nicht mehr, er ist bei der Tour zusammengebrochen, es gab einfach Alkohol- und Drogenprobleme. Man hat sich dann getrennt. Der Francis Buchholz, der hat damals, ich glaube, in irgendeinem englischen Gitarrenmagazin hat er also inseriert, die haben gesucht, die haben sich Leute aus der ganzen Welt angeschaut und am Ende wurde es Matthias Japs, der auch aus Hannover kam und lustigerweise ein ehemaliger Mathematik-Nachhilfeschüler von Francis Buchholz war.
Das ist witzig.
Ja, fand das ich auch gut.
Aber so findet sich Leben zusammen und du erwähnst ihn gerade und am Bass gab es auch ein paar Wechsel. Lothar Heimberg ist am Anfang von 68 bis 73 auch am Anfang, ne, 5 Jahre, also ein langer Anfang, aber es ist schon der Anfang, weil die kommerziellen Alben haben ja noch gar nicht angefangen und das ist gerade mal eine LP raus, die ist unter Scorpions lief und die zweite ist in Arbeit und in dem Zuge verlässt er die Band. Francis Buchholz kommt ab 73, bleibt bis 92, auch eine lange Phase.
Soundprägend für mich als Bassist, soundprägend, bestimmt nicht der technisch versierteste Bassist, den sie jemals hatten.
Ja, aber er macht diese Phase mit, wo es kommerziell sehr gut lief.
Richtig, und er ist auch auf der Bühne äußerst präsent, er ist ein Teil des Bühnenbildes und für mich gehört er einfach zur Stammbesetzung dazu. Nichts gegen Pavel. Pavel ist der Knaller, aber.
Nein, aber es gibt so eine Sache, und wenn du das machst, die Scorpions haben ja mal in ihrer Hochphase mal, soweit ich weiß, das Vorprogramm von den Stones bestritten in den USA.
Ja,
haben sie. Und in den USA sind sie auch deutlich anerkannter als bei uns. Jetzt muss man dazu sagen, die haben natürlich auch einen Sound, der in den USA gut kommt.
Ja.
Die haben halt so einen Rock-Sound, der nicht zu hart nach oben kommt, der aber gefällig ist teilweise, der aber trotzdem Gitarren hat. Und das ist so eine Mischung, das hat man in den USA manchmal schon bei den Rockbands und da sind sie gut eingeschlagen. Und sie sind mal mit relativ großem Brimborium als Vorgruppe von den Stones auf und hatten da so einen Bühnenkran, wo dann halt meine dran hingen und wo dann die Gitarren da auch noch damit dran hingen und so weiter, was dann über das Publikum schwebt und so. Also ich will damit sagen, die haben dann schon da eine Möglichkeit, habe nicht groß darzubieten. Es hat trotzdem nicht gereicht, um das so nach Deutschland schwappen zu lassen.
Naja, das ist eben genau die Frage. Hat es wirklich nicht gereicht? Weil wie viele Leute sprichst du auf der Straße an, sagen wir mal so ab einem Alter vielleicht von 25 bis 30 aufwärts. Wie viele kennst du, die die Scorpions nicht kennen? Wie viele findest du auf der Straße?
Der Bekanntheitsgrad ist riesig und ich würde sogar noch weitergehen. Wie viele von denen kennen Rock You Like a Hurricane nicht?
Ja,
das richtig. Ist da auch ein Song, ich meine, der hat sich doch wirklich durchgebohrt.
Richtig, also Winds of Change kann man da eigentlich fast schon gar nicht zählen, weil der eben einfach auch politisch zu Hymnen erhoben wurde. Genau, und das, genau. Der hat einfach nochmal einen ganz anderen Background, der Song. Natürlich, den kann jeder mitpfeifen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Ich halte ihn aber auch nicht für den klassischen Scorpions.
Oh, also, das ist jetzt richtig bitter. Also ich finde den Song natürlich toll, aber auch.
Ich,
also, ich nehme es jetzt kurz vorweg. Crazy World ist mein Einstiegs- und bis heute mein Lieblingsalbum. Aber ich finde tatsächlich ist Winds of Change der schlechteste Song auf der Scheibe.
Finde ich auch. Aber nochmal ganz kurz, und jetzt kommen wir zu der größten Baustelle, die war ja eben schon ganz kurz angeschnitten, das Schlagzeug.
Ja.
Das Schlagzeug wechselt sich relativ häufig. Da gibt es 5 Besetzungen, die sind mal gut und mal schlecht. Die sind gar nicht, und das Interessante ist, die Scorpions sind da anscheinend in ihrer Auswahl auch sehr streng. Die 5 Leute, die da saßen, da möchte ich ganz vorwegnehmen, die waren alle technisch gut.
Ja.
Aber in so einer Band brauchst du halt manchmal auch ein Gesamtgefüge, um etwas zu produzieren. Also den Drummer, den man hinsetzt und sagt, hier sind deine Pattern, spiel die mal ab, den gibt es eigentlich nicht in einer erfolgreichen Band. Der muss etwas einbringen.
Ja.
Also jeder muss etwas einbringen. Aber auch der Schlagzeuger, den man vielleicht manchmal sagt, ja, der spielt da seine Rhythmen ab. Nein, so ist es nicht ganz. Und das zeigt sich ganz besonders bei Hermann Rarebell.
Die meisten nennen ihn genauso, wie man es auch denken würde, nämlich Rarebell.
Ja.
Es ist auch sein Künstlername, ich muss dich da ganz kurz unterbrechen. Ja. Hermann Rarebell, auch bekannt unter Hermann the German,
ja.
Mit Z-E geschrieben, das S. Der Mann heißt eigentlich Hermann Erbel.
Witzig.
Ja, und daraus hat sich dieses Rarebell aus irgendwelchem Grund abgeleitet. Die Bell ist irgendwo ein Teil des Schlagzeugs. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß es wirklich nicht.
Aber auf jeden Fall ist er derjenige, der zum Beispiel die Scorpions kommerziell ganz doll weiterbringt. Er ist maßgeblich an dem Album, jetzt bin ich gerade Sting.
Love at the First Sting.
Love at the First Sting. Und er ist maßgeblich an den Songs Rocking Like a Hurricane, Send Me an Angel und so. Also er ist an diesen großen Hits beteiligt,
ja.
die viel eingefahren haben, die teilweise in die Charts geführt haben. Und da hat er komponiert, da hat er mitgeschrieben. Und er war halt so ein großer Treiber, dass das, sag ich mal, des kommerziellen Erfolges. Nicht der gar nicht mal der künstlerischen Entwicklung, so weit würde ich gar nicht gehen, aber des kommerziellen Erfolges, und am Ende kannst du dich auch künstlerisch wahrscheinlich nur entwickeln, wenn du auch ein bisschen Geld in der Tasche hast, dich mal zurückzulehnen.
Ja.
Und diese Phase, da ist er nicht ganz unschuldig dran, dass die Scorpions diese Phase hatten.
Nein, da ist er, denke ich, maßgeblich dran beteiligt. Ich denke, das ist ein Zusammenspiel gewesen. Ne? Also er hat wahrscheinlich das Gespür gehabt dafür, womit können wir jetzt wirklich landen. Er hat das gut umsetzen können. Aber es ist natürlich auch ein Zusammenspiel mit den anderen Musikern gewesen. Rudolf Schenker ist ein unglaublich guter Songwriter. Der ist also nebenbei auch ein hervorragender Gitarrist. Das heißt, ich denke, hier ist einfach dieses Talent, was der Hermann mitgebracht hat, ist einfach auf fruchtbaren Boden getroffen. Das heißt, er hat die Saat ausgeworfen und alle anderen haben das natürlich wunderbar aufgenommen.
Naja, ich bin ja nun nicht Teil so einer Sache, da müsstest du mir mehr helfen, aber ihr als Band, ihr habt ja selten so richtig komponiert, soweit ich weiß, aber das Ding ist ja, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, es wird auch eine andere Sendung sein, aber es gibt schon interessant, wie viel auch das Producement da zu tun hat. Also ich habe mal die Rohfassung von Strangelove von Depeche Mode gehört und das hat null mit dem zu tun, was einer meiner Lieblingssongs von Depeche Mode ist. Da ist also wirklich jemand reingekommen, als Keyboarder und hat da was auf den Tisch geschmissen und hat gesagt, hier, hört euch das mal an. Ich habe hier mal was geschrieben. Da hat er das MIDI-File ablaufen lassen und im Raum haben sich inklusive Dave Gahan alle angeguckt und haben nicht gewusst, wovon dieser Mensch redet. Aber der Produzent hat es erkannt und hat gesagt, ja, okay, da steckt was drin. Aber wir müssen es noch ein bisschen umarbeiten.
Ja, genau, das könnte der Punkt an dieser Stelle gewesen sein, weil, also meines Wissens, korrigiere mich jetzt bitte, aber die Produktionen haben sie meines Erachtens, also ich glaube, spätestens seit 76 mit Virgin Killer selber durchgeführt. Das hat die Scorpions Musik Produktions GmbH, wie sie heute heißt, hat das alles selber gemacht. Und vielleicht ist das an der Stelle aber genau der Punkt gewesen. Da ist jemand Neues dazugekommen mit Herman Rarebell, der einfach gesagt hat, so Jungs, passt mal auf, dies und jenes ist gut, das muss aber raus, das geht hier einfach zu weit. Der vielleicht einfach einen Schnitt gemacht hat und gesagt hat, belasst das hier, weil der vielleicht so ein kleines bisschen auch eine Direktionsrolle übernommen hat. Ich weiß es nicht, das ist eine Mutmaßung.
Es gab, soweit ich weiß, es gab als Produzenten immer Dieter Dierks. Der hat diese Band eigentlich durchproduziert, jedenfalls nach den Unterlagen, die ich so sehen konnte.
Du hast recht, das klingelt.
Man muss ja auch, wir sind ja auch nicht jetzt, wir müssen ja auch unsere Sendung, sag ich mal, so halten, dass sie in 45 Minuten passt, weil wenn man das Gesamtwerk der Scorpions betrachtet, könnten wir auch 3-4 Teile draus machen.
Locker
und wir könnten ins Hundertste und ins Tausende verfassen. Der Scorpions-Fan würde sich vor Freude den Bauch kraulen und aber die anderen würden abschalten. Dementsprechend aber mal ganz, ganz grob ins Werk. Wir müssen noch mal kurz vorher abarbeiten, ganz kurz. Es gibt ja so ein paar Top-Songs und ich habe die aus meiner Sicht mal zusammengeschrieben.
Ja.
Es gibt 19 Studioalben. Mhm. 20 sogar,
glaube ich. 19.
19. 19, ne? 19. Es gibt 19 Studioalben. Das ist ein gigantisches Werk. Es gibt ein paar Skandale, da kommen wir gleich noch drauf. Und am Ende dieser 19 Alben gibt es ein paar Songs, die, wenn man den Leuten die vorspielt, die auch mal im Radio kommen, dann können sie die auch ein bisschen mit oder sie kennen sie. Und zu den Songs gehört auf jeden Fall Rock You Like a Hurricane.
Ja.
Da fehlt selbst mir als Gitarrist nach Peter Bursch Methode nicht an Schmerz und Charme, dieses Riff nachzuspielen.
Ja. Geht locker.
Geht, kann man machen. Power Chords ist super, kann man machen und knallt. Und Big City Nights ist so ein Song, der auch vielen bekannt ist, weil er auch ein bisschen chartmäßig zwar so um die 60, also gar nicht hoch, aber als man noch Radio hörte, war das halt ein Thema und das kam mal. Dann gibt es No One Like You, auch ein schöner Song.
Yep.
Still Loving You, die Ballade, die selbst bei Tommys Popshow gelaufen ist.
Richtig, und die, wieder mal ein netter Funfact nebenbei, 1985 wahrscheinlich statistisch gesehen den Babyboom in Frankreich ausgelöst hat. Denn tatsächlich ist der Song 84 veröffentlicht worden und es gibt wirklich statistische Umfragen danach. 9 Monate nach Veröffentlichung dieses Songs ist die Geburtenrate in Frankreich exponentiell angestiegen. Die Scorpions bringen diesen Side-Fact selber ganz gerne. Ich habe ihn aus dem Pop-Splitz, glaube ich, irgendwann mal mitgenommen.
Du willst damit sagen, es ist ein fruchtbarer Song.
Es ist ein fruchtbarer Song und es ist vor allem tatsächlich wirklich der ultimative Schmachtfetzen. Besser kann man so ein Ding nicht machen.
Und der ist auch instrumental super unterlegt. Also absolut. Der ist wirklich, also der ist schon was für die Zeit des Lebens, die man nicht nett machen will.
An der Stelle muss ich sagen, ich habe ihn gecovert.
Ich hatte jetzt Angst, was jetzt kommt.
Vor vielen Jahren. Ich habe den mal gecovert, allerdings als Akustikversion mit einer allerdings hervorragenden Sängerin. Es gibt davon sogar eine Aufnahme. Ich möchte hier keine Namen nennen. Es war gut. Jeder hat seine Sache wirklich gut gemacht. Aber es war einfach nicht Still Loving You.
Genau. Das ist nämlich der Punkt, dass der Stempel, der da drauf liegt, oft der größere ist. Die letzten zwei Songs, die in dieser Liste sind, aus meiner Sicht, sind Send Me an Angel und Wind of Change. Wind of Change haben wir schon ein bisschen erwähnt. Send Me an Angel ist auch ein schöner Fetzen, kann man machen. Man muss immer sehen, da trennen sich wahrscheinlich so die Scorpion-Fans und der Normalhörer. Ne, der es gerne gefälliger mag oder etwas breiter angelegt mag. Und oft ist es ja so, dass die klassischen Charterfolge von den Ultras der Scorpions dann ein bisschen abgelehnt werden.
Ja.
Aber auch das soll so sein.
Deswegen möchte ich ganz gerne kurz, wo wir schon mal bei Favorite Songs sind, möchte ich gerne trotzdem noch mal ein bisschen was reinwerfen. Mhm. Und zwar gab es schon 1982 auf dem Blackout-Album gab es eine Ballade, die hieß When the Smoke is Going Down.
Sehr gut, sehr guter Song.
Sehr guter Song, vielfach gecovert auch. Ich weiß gar nicht, irgendjemand war es bekannt, das glaube ich sogar. Komme ich jetzt nicht mehr drauf. hervorragend, auch bassistisch. Unheimlich, gibt es das Wort bassistisch? Ich weiß nicht, ich habe es erfunden. bassistisch gesehen, äußerst interessant, weil sehr ungewöhnlich und noch nicht so breit gefächert da drin, in einem buntlosen Bass gespielt, ein sehr aufdringlich buntloser Bass, das heißt, das hört auch der Laie. Hm. Und er ist hervorragend gespielt, wie man das auch besser nicht machen kann.
Dir ist klar, dass wenn es bassistisch gibt, dass du jetzt einen lupenreinen Bassismus erfunden hast, in dem Zusammenhang.
Ausgezeichnet. Nehmt mich beim Wort. Nehmt mich beim Wort.
Ja.
Hiermit also wir haben ist der Bassismus gegründet.
Der Bassismus ist erfunden und man kann manchmal bassistisch sein. Nee, ich finde schön. Führ das weiter. Ich würde es gerne weiter.
Den musste ich einfach unbedingt erwähnen. Und ja, ich könnte jetzt das gesamte Crazy World Album machen, weil es, also kurzer Sidefact zu der ganzen Geschichte, es ist mein erstes Album, was ich von einer Band oder von einem Musiker jemals besessen habe. Ja, ich habe es als Musikkassette gehabt. Ich war noch relativ jung. Ich habe ganz blöde Geschichte mit meinen Eltern, Wetten, das geguckt. Da liefen die Scorpions mit Winds of Change auf der Bühne. Und meine Eltern haben gesagt, oh, das ist aber was toll. Und was hat der Bursche natürlich gesagt? Oh, Mensch, das ist aber was toll. Naja, ich habe mich dann da so reingehört. Ich fand das wirklich toll. Ich habe meinen Eltern in den Ohren gelegen. Ich hätte gerne da die ganze Kassette von.
Die ganze Kassette?
Ja, wir waren im Urlaub, wir haben die dann also gekauft. Der hat das wirklich noch aus dem turmhohen Regal, hat er das in der Original-MC rausgezogen. Und natürlich wurde die im Urlaub fahrend, ich bin noch nicht gefahren, ich war zu jung dazu, wurde das dann halt im gemeinschaftlichen Autoradio gehört. Und meine Eltern haben plötzlich mich ganz schön die Ohren angelegt, sowas, das sind die Scorpions, ach du Herrje. Ich fand's geil, ich fand's damals schon gut.
Ja, aber du hättest doch einsteigen können. An der Stelle, wo die Eltern einem zeigen, dass sie die Musik nicht unbedingt favorisieren, da wäre doch der Wunsch und quasi das Argument nach einem Walkman sofort da gewesen.
Der kam dann relativ fix.
Ja, glaube ich. Das ist natürlich.
Der kam tatsächlich dann auch relativ fix. Nur aber darauf, also ich könnte das ganze Album nennen, aber.
Du wirst gleich noch Gelegenheit dazu haben, ein bisschen darauf zu kommen. Aber
zu den Favorite-Songs muss ich hier Tease Me, Please Me nehmen. Das ist der Einstieg, das ist der Opener von Crazy World.
Und der ist gigantisch gut.
Und dieser Song liegt für mich bis heute. Ich bin mir dessen lange nicht bewusst gewesen, das ist mir erst so vor 5, 6 Jahren aufgefallen. Dieser Song legt für mich den Maßstab eines guten Gitarrenklangs. Die Abstimmung, das Gespielte, die Zusammenarbeit der Gitarristen, alleine das Intro ist so ultimativ genial, dass der einfach in die Favorites mit rein muss. Den wollte ich unbedingt erwähnen, ansonsten kommen wir zu späteren Zeiten über Pure Instinct, was viele Fans nicht so gerne gehört haben. Ich fand's toll. Where the River Flows ist ein ganz, ganz großartiger Song im Rahmen des Akustikprojekts, auch nochmal mit Sängerin, ich glaube mit Ina Müller zusammengesungen. Einstieg von Pavel Matsivoda ist Unbreakable gewesen und der Intro-Song New Generation ist auch für mich bahnbrechend. Irre Favorite.
Ja, das ist auch so. Die Alben, da kommen wir auf so ein paar, kommen wir gleich noch ein bisschen. Aber wir müssen mal jetzt eine, also die Scorpions, wenn man sich die Albencover anguckt, jedenfalls die vor, also auch die haben gelernt, dass die Zeit für gewisse Sachen, also die Scorpions bilden ja so eine Rock, Hardrock, Machismo-Ding ab. Jedenfalls haben sie das. Und das hat man auch in den Covern gesehen. Die Cover haben oft durchaus eine erotische Ansatz. Und das ging auch mal schief. Und das ging schief, und zwar mit der Virgin Killer. Ja. Und das ging gewaltig schief. Nämlich man hatte auf dem Cover 1976 ein augenscheinlich minderjähriges Mädchen unbekleidet abgebildet. Dann war da so ein
Hinter einer Scheibe.
Und der Sprung, der landete ausgerechnet da im Schambereich des Mädchens. Und da hatte man natürlich die Sittenwächter sofort auf dem Hals. Jetzt muss ich mal dazu sagen, aus heutiger Sicht, wenn man sich das alte Originalalbum anguckt, man hat ja dann das Cover gewechselt, wirkt ein bisschen befremdlich.
Also es wirkt ein bisschen befremdlich, aber durch die Bank haben das viele Rockbands gemacht. Led Zeppelin hat auch mal so ein seltsames Albumcover gehabt mit nackigen Kindern, die irgendwelche seltsamen Landschaften hochklettern. So,
War das so ein Groupie-Ding? Oder?
Nirvana, Nevermind, da kann man auch drüber reden. Das ist zwar noch ein sehr kleines Kind, ja, also das ist ja noch
ein Baby. Ein schwimmendes Baby fand ich jetzt nicht schlimm.
Ja, aber schwierig ist das alles. Ne? Es hat halt so einen gewissen Provokationsfaktor. Aus heutiger Sicht gesehen ist das Bild auch immer noch befremdlich.
Ja, ja.
Muss man sagen.
Egal ja. Wie, ich habe es auch versucht so zu drehen. Das hat ganz schön Ärger gegeben. Man hat, wie gesagt, das Cover dann noch verändern müssen. In Großbritannien hat es quasi punktum zu einem Werbe- und Verkaufsverbot geführt. Man konnte die Platte überhaupt nicht im Plattenladen anbieten. Auch in Deutschland hat man ganz viel diskutiert darüber. Trotzdem blieb es danach so, dass die Cover immer so ein bisschen mit Sex und Erotik gespielt haben mit der Idee.
Ja. Das war also oft, nicht immer,
aber schon. Aber wenn man so durchgeht, ich sag mal so, Animal Magnetism.
Ja, mit der knienden Frau.
Genau, Love Drive.
Love Drive, ganz kurz reingegrätscht, habe ich jetzt auch erst in der Vorbereitung für die Folge mitbekommen. Der Playboy hat im Erscheinungsjahr das Cover von Love Drive zum besten erotischen Artwork gewählt des Jahres.
Okay.
Und ich gehe da mit, weil das Bild ist auch aus fotografischer Sicht, was ich ja auch hin und wieder mal verfolge, genial.
Ja, es ist gut
gemacht. Das Motiv ist wow. Ja.
Und also ich will damit sagen, aber das Thema hat die mal verfolgt. Ja. Love at First Ding ist fast harmlos. Da ist es fast harmlos, ne? Mit den umarmenden Menschen, also diesen Pärchen, was sich da umarmt und ein bisschen, die Frau hat jetzt nicht viel an und so. Aber das ist ja fast schon, das kann man im Fernsehen sehen. Weißt du? Das siehst du in jedem Tatort. Das ist ja. Also, da haust du
keinen mit um.
Savage Amusement mit der Frau im Kleid. Das sind auch aber fast, also ich will damit sagen, bei einigen Sachen hat das auch eine gewisse Ästhetik gehabt. Das war völlig in Ordnung. Ne? Aber auf jeden Fall, das mit Virgin Killer ging ein bisschen in die Hose und dann hat man sich ein bisschen im Management anscheinend umgehabt. Jetzt kommen wir mal zu Alben, wo ich meine, oder die ich mir mal so notiert habe, wo wir gerne drüber reden können. Und da habe ich immer so einen Satz zu, weil als ich so quer gehört habe, ist mir natürlich sofort ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Ne? Und mein erstes Album, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich diesen Künstler irgendwann sehr mochte und weil er irgendwann wahrscheinlich den ersten Ansatz zu Kunst hatte. Jetzt muss ich dazu sagen, ich rede von was, wo ich 10 Jahre alt war. Hm. Also 1982 kommt Blackout raus und das Cover wird gebildet von Gottfried Hellenwein. Und für Leute, die es jetzt nicht direkt vor Augen haben, das ist dieser Mensch mit dem Kopfverband und diesen Gabeln als Augenabdeckung. Und Gottfried Hellenwein hat damit relativ viel experimentiert. Es gab ein paar Bilderserien von
diesen Gabeln. Also nicht Gottfried war dieser Mensch mit den Gabeln, sondern das Titel auf
der Blackout. Titelcover, genau. Und Gottfried Hellenwein hat aber mit dieser Motivbildung, jetzt muss man dazu sagen, dieses Cover ist in einer Mischung aus Malen und Airbrush gefertigt. Es ist kein Foto, was die meisten denken. Es ist Tatsache von diesem Menschen gemalt. Und das ist also das ist schon auch ein Artwork, was man sehr hinstellen kann. Also da haben die Scorpions auch gezeigt, okay, wir trauen uns da was. Aber der Top-Song ist, oder die Top-Songs aus meiner Sicht, Blackout und No One Like You, das war das erste Album aus meiner Sicht, was diesen typischen Scorpions-Sound hatte.
Ja, da haben wir kurz im Voraus schon mal kurz drüber gesprochen und sind witzigerweise da zum gleichen Ergebnis gekommen. Das sehe ich auch so. Das ist der Scorpions-Song, oder der Scorpion Sound, den wir heute kennen und den wir als Scorpion Sound empfinden.
Warum da? Ich glaube ja, also natürlich muss irgendwann wird ein Produzent da sitzen und sagen, wir brauchen eine Linie. Mhm. Ne? Das tue ich ja sogar mit dir. Ne? Also ich sag mal so, ich habe mir diese ganze Podcast-Geschichte ja ein bisschen konzipiert und auch ich kann mich erinnern, ich habe mit diesem Satz vor dir gesessen und als wir die Kultur ein bisschen uns zusammen überlegt haben, habe ich gesagt, okay, können wir alles machen, aber wir brauchen irgendwie eine Grundlinie, wo wir uns dran langhangeln.
Richtig.
So, und ich kann das nachvollziehen.
Ja.
Ich kann das total nachvollziehen und der hat dann irgendwann gesagt, okay, wir bringen da ein paar Elemente rein, die müssen sich aber auch finden, damit wir ein Bild haben nach außen als Band. Und dieses Bild hat man mit 82 mit Blackout das erste Mal geschafft und ich finde auch ganz ehrlich, Blackout ist so ein Song mit schöner Gitarre und gutem Tempo. Ja. Ich höre den heute gerne. Ich höre den immer noch. Das ist so ein Ding, wo ich mich nicht für schäme, zu sagen, ja, so Scorpions. Gar kein Problem.
Vor allem muss man sich auch immer, was ich immer wieder beeindruckend finde, der ist sehr anstrengend, ihn zu singen. Ja. Und nicht umsonst hat Klaus Meine ja im Rahmen dieses Albums wahrscheinlich auch mal seine Stimme verloren. Da gab es ja einen sehr harten Einschnitt, der die Band wirklich gefährdet hat. Aber wenn man sieht, wie sie den live bringen, dann ist das schon wirklich beeindruckend. Ja, also Blackout, toller Song.
Der rumst auch, also der ist wirklich gut. Danach kommt Love at First Sting. Das ist ein Album, das bildet ja diese ganzen kommerziellen, hatten wir ja kurz eben, das bildet ja diese ganzen kommerziellen Kracher ab. Rock You Like a Hurricane, I'm Leaving You, Big City Nights, Still Loving You. Da ist wirklich so viel drin in diesem Album. Also für jemand, der sagt, Scorpions mal reinhören, aber es muss mir nicht zu speziell werden, würde ich sagen, nimm mal Love at First Thing. Kannst du hören? Ist ein gutes, rockiges Ding. Hört sich auch gut durch.
Ja.
Das ist eins der Alben kommerziell gut gelaufen, hört sich aber auch gut durch.
Ja.
Das ist so ein Ding, das kann man mal rein.
Das ist auch gefestigt. Das ist in sich auch gefestigt. Hier ist kein Experimentieren mehr, sondern wir gehen hier eine ganz klare Linie. Okay, wir haben unsere ein, zwei Balladen. Die haben wir eben auf jedem Album mit drin. Das ist ja mittlerweile auch schon so ein Markenzeichen gewesen. Viele nennen die Scorpions als Mitbegründige dieser Power Ballads, die wir heutzutage ja relativ häufig hören im Rockbereich. Meines Erachtens haben sie, und zwar quasi im Alleingang, die Power Ballads erfunden. Weil so in dieser Art hat das vorher keiner gemacht und das macht ihnen auch heutzutage noch kaum einer nach.
Da müsste ich jetzt überlegen, ob es mir nicht irgendwo überstolpert, aber da wäre ich jetzt so schnell auf die Schnelle überfragt. Aber du hast recht, wenn, dann haben die Scorpions es zumindest sehr konsequent verfolgt.
Ja.
Also das auf jeden Fall. Dann kommt danach, ziemlich danach sogar, Savage Amusement ist eine, für mich, ich habe es mir so notiert, weil so ist auch mein Kopfgefühl. Da Songs Don't Stop at the Top, Rhythm of Love.
Rhythm of Love ganz vorne.
Passion Rules the Game, geiler Song.
I Can Explain ist auch eine geile Kiste.
Geile Kiste. Also dieses Album ist, also mein Gedanke war beim Hören, bei der Vorbereitung, das ist so das wahrscheinlich rundeste Album, was die Scorpions je gemacht haben. Also das ist so in sich geschlossen. Also da gibt es so, als wenn, das ist wie so ein Lego-Kreis, den du aneinander bindest und der passt.
Ja.
Da ist keine Spannung, also nicht Spannung im negativen Sinne oder im positiven, da nicht jetzt so, nee, das macht mich nicht, das wühlt mich nicht auf, nein, da ist keine, das beißt sich nicht in seinem Konzept.
Ja.
Manchmal gibt es so LPs, die haben 5 gute Songs und bei den anderen 4 denkst du, na, die haben sie dazu gefüllt.
Ja, genau. Das sind so die, früher wären es die B-Seiten gewesen.
Genau.
Heutzutage.
Die lagen irgendwo rum.
Noch und mit reingemacht, man musste ja irgendwie
genau, auf die lagen auf die rum und da hat man gesagt, komm zum Teufel, mach die mit rein. Und dieses Gefühl habe ich bei diesem Album zum Beispiel gar nicht.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich denke, dass es tatsächlich so war, dass man sich vorher mit Love at First Sting hat man sich gefestigt. Man hat eine Konstante gefunden im Sound auch, die wahrscheinlich auch alle begeistert und das darf man nicht vergessen, als Musiker auch inspiriert hat. Und Savage Amusement ist das, was daraus erwachsen ist, nämlich die konsequente Fortführung mit salopp gesprochenen Worten. Alle hatten Bock drauf und die haben es einfach durchgezogen. Deswegen ist es so ein rundes Album.
Mit Love at First Sting ist man über die Hürde gesprungen und man hat die Grenze überwunden, als Rocker ins Populärfernsehen zu kommen. Weil ich kann mich erinnern, so ein großes Ding, was wir, kam glaube ich zweimal im Jahr, war immer Tommys Popshow.
Ja.
23 bis 1.30 Uhr oder sowas, wo dann auf der Bühne x Leute auftraten. Und da haben es auch die Scorpions dann hingeschafft.
Ja.
Neben Bros und Lee Mal und was weiß ich nicht, was da für
der
Leute.
Der wirklich stark Pop geprägten Zeit, ja. Und ja. Da kam dann plötzlich halt so eine Hardrock
und dann oder
so
eine
Heavy Rock Battle an, ja.
Das genau. Schon und die haben sich dazu gesagt, natürlich ist ihnen das mit Still Loving You und so leicht gefallen, damit zu machen.
Das wird sicherlich auch ein kommerzieller Gedanke gewesen sein, sowas mit einzuflechten, dass man sich eben platzieren
kann. Aber es hat funktioniert und sie konnten sich dadurch, wie gesagt, durch diesen kommerziellen Erfolg auch mal zurücklehnen, auch in ihrer Musikrichtung mehr experimentieren und mal machen und hatten die Ruhe dazu. Das war schon gut gemacht, ob es ein Zufall war, es ist völlig ganz egal, es hat gut funktioniert. Man hat eine LP gebracht, die auf die Zeit passte und das ist damals mehrfach gelungen. Ich finde, Blackout war vielleicht noch ein bisschen nischiger für Leute, die sie dann schon kannten, aber spätestens bei Love at First Sting kannten diverse Leute die Scorpions. Da war es nicht mehr eine Nischensache, sondern da hat auch mal die Freundin Still Loving You gehört.
Ja klar, ist ja auch ein toller Schachzug. Ne? Auch das war da sicherlich dabei gedacht, ne? Weil man kann so ein Rockalbum plötzlich eben auch der Freundin verkaufen. Wir möchten hier natürlich jetzt kein sexistisches Gedankengut prägen, aber de facto ist es so, dass der Musikgeschmack da eben manchmal ein bisschen auseinander geht und ja, das war für alle hörbar. Das konntest du in der Familie laufen lassen.
Selbstverständlich, es war halt gängig. Dann kommen wir zu dem Album, was du sehr gut kennst, was wir auch schon eben kurz hatten, Crazy World. Crazy World, und du kannst hier sehen an meiner Notiz, die du das jetzt ja zum zweiten Mal siehst, die Top-Songs, natürlich Tease Me, Please Me. Da braucht man sich gar nicht, das ist ein Album, das beginnt mit einem Knaller, das hört sich gut an. Das macht unglaublich auch, das macht auch Spaß, das Album, das ganz klar. Aber auch, weil man so gut reingezogen wird. Tease Me, Please Me zieht mich in dieses Album.
Und sitzt dann schon drin.
Und dann sitzt man drin. Und ich sag mal so, mit Rest des Nights kann man noch mal so ein bisschen sich versöhnen, bis man von Wind of Change eine richtige Schelle kriegt. Es ist wirklich, nein, also ich will diesen Song gar nicht schlecht machen, weil der hat seine Geschichte.
Der Song ist auch schon großartig, so kann man das nicht sagen. Ja, ja. Aber ich hätte ihn mir auf einem anderen Album gewünscht, sagen wir das mal so.
Ja, und er hätte von mir aus auch jeder andere, also gut, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der riesigste Scorpions-Fan, aber es hat mich ein bisschen, also Wind of Change war halt eine Anlagenummer zu einer politischen Lage, die man gut genutzt hat. Und das kann ich denen gar nicht vorwerfen. Das auch war ein kommerzielles Ding. Aber
ja, wobei ich ihnen eine gewisse ernsthafte Inspiration an dem Song schon durchaus abkaufe. Ja, das ist schon eine große Geschichte gewesen, dass sie dort mit als erstes eben
in Moskau, in
der Sowjetunion und wurden in den Kreml eingeladen. Das sind natürlich, das ja. möchte man hier jetzt gar nicht großartig thematisieren.
Das weil wurde Dieter weiß, Bohlen aber hast. Auch. Traurigerweise. Der kommerziell größte Erfolg für Dieter Bohlen ist lustigerweise der russische Raum.
Ja,
und nicht nur, und jetzt das Schlimmste ist nicht nur mit Modern Talking, sondern auch mit Blues System und mit, also der hat da das gesamte Modern Talking B-Material auch noch mit abgefedert. Also die Scorpions, wir müssen wieder zurückfinden. Also jedenfalls haben wir da so, ich würde gerne von dir noch ein paar Impressionen zu den Alben hören, ein bisschen ins Fazit gehen, weil wir sind jetzt so ein bisschen in unserer Zeit.
Ja gut, wir machen das jetzt einfach mal an der Stelle, machen wir das relativ kurz, denn die Einstiegsalben haben wir jetzt meines Erachtens weitgehend besprochen. Ich bleibe bei der Meinung, Crazy World ist für mich der Einstieg, ist für mich der Abschluss, das ist der Höhepunkt. Ich gehe noch mal ein bisschen auf die Alben, die danach kamen ein, nur ganz kurz. 1993 nach Crazy World kam Face the Heat.
Ja.
Witziger Fakt dabei ist, dieses Album ist mir so komplett durchgerutscht. Das kannte ich vorher nicht. Und leider habe ich erst gestern festgestellt, dass es dieses Album überhaupt gibt. Ich habe es immer noch nicht gehört. Ich kann leider keine Impression bieten. Pure Instinct ist eher ruhiger gewesen. Viele Fans der Band mochten sie nicht so gerne. Ich fand sie toll, weil sie eben auch mal ein bisschen was anderes war. Hier haben sie sich mal wieder ein bisschen, ein Stückchen weit neu erfunden. Eye to Eye war dann 1999 schon eine Idee, mal wirklich was ganz anderes zu machen. Die Verkaufszahlen sind gesunken, so der Markt brach langsam weg. Und ich weiß nicht, wer der Produzent hieß, der das damals gemacht hat. Der hat da also wirklich versucht, der ganzen Geschichte, dem Projekt Scorpions eine neue Stimme zu geben, elektronische Elemente dazugefügt, Drumloops mit Rump experimentiert und so. Ich muss sagen, das Album ist durchaus interessant, gehört für mich aber eigentlich nicht in die Scorpions-Historie, sondern das wäre eher was gewesen, was man auch mal als Seitenprojekt mit einem anderen Namen hätte machen können. Ja, mit den Hunters haben sie es ja damals schon gemacht, mit diesen grauenhaften deutschen Vertonungen wie Fuchs, geh voran. Da wollen wir, das ist so unsäglich, das ist wirklich peinlich. Ja. Aber das ist natürlich auch nur eine persönliche Meinung. Dann kommen wir so in dem 2000er-Bereich in diese Akustik-Ära. Es gibt das Album Akustica, was mich jetzt persönlich nicht so total vom Hocker gerissen hat. Aber es gab auch Moments of Glory, was sie mit den Berliner Sinfonikern zusammengespielt haben. Unter anderem eine wesentlich bessere Version noch von Rock You Like a Hurricane, das ist das Original. Nämlich mit dem sinfonischen Orchester im Hintergrund. Unglaublich geil. Ist nicht bei allen Streaming-Portalen vorhanden. Ich habe sie halt physisch zu Hause. Deswegen tolles Album, ganz große Geschichte.
Hat auch also, mit den Verlagen zu tun, die es rausgeben.
Also da muss man einfach mal sagen, der Gedanke, den damals Metallica vielleicht mit S&M hatte, mit diesen philharmonischen und sinfonischen Orchestern zusammenzuspielen, der war gut. Die Scorpions haben es mit dem Album konsequent zu Ende gedacht und auch durchproduziert. Toll.
Man muss dazu sagen, dass die Verbindung Rock und symphonische Orchester oder so nicht ganz neu ist. Also das London Symphonic Orchestra hat ja ganz viele Sachen so in Mischung, hat entweder Rocksongs gespielt als Orchester oder sich auch mit anderen verbunden. Das ist ja, sag ich mal, die Verbindung nicht ganz neu, aber die war der sehr gut interpretiert, da gebe ich dir recht.
Ja, dann haben sie eine ganze Weile sich mit dieser Akustik-Ära durch die Welt gespielt, bis man dann 2004 mit Pavel zurück, oder jetzt neu dann am Bass, sich mit Unbreakable zurückgemeldet hat. Tolles Album, ist bei mir ganz, ganz lange hoch und runter gelaufen. Aber interessanterweise ist das eben nicht so rund, wie es manch anderes Album ist. Es steigt eben mit New Generation ein, ist ein echter Kracher, auch wieder sehr riffig. Love 'em or Leave 'em, Titel 2, Deep and Dark, Titel 3, alles Kracher. Und danach wird es halt so ein bisschen seichter. Also sie haben tatsächlich in den ersten drei Titeln haben sie wirklich volles Feuerwerk gegeben. Und danach wurde es irgendwie, meines Erachtens, ist trotzdem noch ein gutes Album danach, aber es flachte ab. Also es hat keinen Spannungsbogen erzeugt. Meines Erachtens, coole Songs, falsch zusammengestellt. Aber andere Geschichte. Dann kommen wir mit Humanity, Our One. Zum bislang einzigen vollständigen Konzeptalbum von den Scorpions. Hier haben große Künstler dran gesessen, hier haben sie wirklich Bilder gemalt und es ist ihnen auch erstaunlich gut gelungen, trotzdem noch mit einem guten Scorpion-Sound verbunden. Das heißt, es geht hier um Krieg zwischen Menschen und Maschinen. Und spätestens beim letzten Song bei Humanity muss man einfach sagen, wow, was eine Produktion. Also es steigert sich, es knallt wirklich, es nimmt einen mit. Das ist wirklich ein Album, was man aber auch am Stück hören muss. Da kann man keine einzelnen Titel rausziehen.
Ist halt ein Konzeptalbum. Muss ich mal kurz einhaken. Also wer da reinhören möchte in Tidal, wer das hat, da sind diese Alben, diese Zwischenalben nicht vorhanden. Also die Alben Humanity, Akustica und Humanity und Akustica sind also bei Tidal nicht vorhanden, aber bei Spotify durchaus. Also ja. Wer reinhören möchte, Spotify ist dann mal die Quelle. Ist übrigens unbezahlte Werbung.
Versteht sich. Also auch andere Portale bieten es. Ich glaube, Amazon bietet es auch. Aber auch hier ist ja keine Schleichwerbung gemacht. Wer weiß, wo man das noch überall findet. Ich habe sie halt alle im Schrank. Ja. Ich habe jetzt nur unterwegs mal auf den Streamingdienst zurückgegriffen.
Aber unsere Hörer können auf deinen Schrank nicht zugreifen.
Aber wäre es nicht schön, wenn sie könnten? Nein, eigentlich nicht. Egal. Wir gehen weiter noch mal ganz kurz im Text. Es kommt Sting in the Tail 2010. Hierzu habe ich mir tatsächlich eine Notiz gemacht, nämlich hier hat das Klischee im Scorpion Sound seinen absoluten Höhepunkt erreicht. Hier haben sie wirklich gesagt, wir spielen mit dem Klischee Scorpion Sound. Ich glaube wirklich, dass das die Herangehensweise an dieses Album war. Leider für mich von den Gitarren zu dünn.
Ja.
Gleiches gilt für Return to Forever 2015. Ich glaube, sie haben einfach vielleicht auch mit neuer Technologie, gerade was Aufnahmen der Gitarren und Abnahmen der Gitarren angeht, experimentiert. Viele Sachen sind digital geworden, gerade zu dieser Zeit, und auch gangbar gemacht worden. Meines Erachtens aber nicht so die dicke Umsetzung, wie ich das eigentlich von einem Scorpions Hard Rock Sound gewohnt bin. Damit räumt dann Rock Believer 2022 allerdings wieder auf. Für mich keine bahnbrechenden und stilprägenden Songs, aber wieder ein dicker, guter Sound und klassisch Scorpions, ohne zu aufgesetzt zu wirken.
Ja, technisch sehr gut. Ich muss ganz kurz noch mal was ergänzen, und zwar 2013 und 2014 kommt natürlich unter dem Label von MTV eine Unplugged-Geschichte raus.
MTV Unplugged.
MTV Unplugged, auch da haben die Scorpions ohne Strom mitgemacht. Und,
war gut, in Athen meinetwegen, meines Erachtens,
in
einem Amphitheater haben sie gespielt.
Das war auf jeden Fall ganz hörbar.
Optisch toll aufgemacht gewesen und so. Ich glaube, es war Athen, ja.
Das wüsste ich gar nicht. Aber auf jeden Fall gibt es so eine Unplugged-Version für Freunde, die sich daran erfreuen.
Vor allem, weil sie dort Songs gespielt haben, die eigentlich wirklich schnell und treibend waren, und sie haben sie wirklich umkomponiert, was ich ja bei Akustikprojekten einfach extrem mag, was ich auch in eigenen Bands immer verfolgt habe, dass man gerne versucht, einfach mal die Komposition wirklich zu ändern und einem akustischen Setup anzupassen. Das haben sie sehr gut gemacht. Sie haben Titel gemacht, wo du auch als eingefleischter Fan erst echt ein paar Momente brauchst, bis du erkennst, was das eigentlich für ein Titel ist. Ja, also insofern tolle Umsetzung, auch Hut ab davor.
Ja, kommen wir ins Fazit. Und man muss sehen, wir haben angefangen und haben gesagt, das ist eine Band, woran sich die Geister scheiden.
Ja.
Und dabei würde ich auch weiterhin bleiben. Wir haben ein paar Sachen, aber wenn man in die nackten Zahlen geht, und das muss man bei den Scorpions, dann wird man darauf kommen, dass die im Laufe ihrer Karriere 5000 Konzerte gespielt haben. Und es gibt eine relativ unklare Zahl, aber wir können sagen, jenseits der 100 Millionen Alben abgesetzt haben.
Ja.
Jetzt ist eine Frage, es gibt einen Vergleich dazu, Rammstein hat in seiner Karriere 8,5 Millionen Tonträger abgesetzt. Jetzt muss man sagen, die haben auch eine deutlich kürzere Karriere natürlich und am Ende levelt sich das so auf ein ähnliches Maß auf. Aber es ist trotzdem eine Riesenkarriere. NDR schreibt dazu, es gibt einen digitalen Bericht dazu, wo steht, die Scorpions sind in Deutschland eine der verkanntesten Rockbands. Und das würde ich wirklich unterschreiben.
Das würde ich sofort unterschreiben.
Weil die Sache ist, die Leistung, die muss erstmal gebracht werden. Die Schreibleistung, die Komponierung, die Kompensationsleistung, dieses Komponieren, das Aufbringen, das Produzieren dieser ganzen Sache. Und nicht, dass viel Menge gut macht, aber es ist eine stabile Leistung
da. Also ich möchte es schon mal deswegen unterstreichen, weil man einfach mal festhalten muss, was diese Band, wie lange sie existiert und was sie alles erreicht hat. Ich möchte jetzt einfach nur mal ein ganz kurzes, ich muss jetzt hier auch mal ein bisschen vom Notizzettel ablesen, weil das kann sich keiner merken.
Du musst kurz machen, wir sind eng in der Zeit.
Ich möchte nur mal eine ganz kurzen Eindruck davon bieten, mit wem haben die Jungs eigentlich zusammen Konzerte gespielt? Wir fangen mal an. Rory Gallagher, Rolling Stones, Uriah Heep, UFO, The Sweet, Kiss, Thin Lizzy, Aerosmith, AC/DC, Rainbow, Judas Priest, Def Leppard, Iron Maiden, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Van Halen, Deep Purple, Metallica, Bon Jovi, Skid Row, Mr. Big, King's X, Sepultura, Dio, Alice Cooper und Meat Loaf, um nur die wichtigsten zu
nennen. Und bei welchem hättest du dabei sein wollen? Im Backstage-Bereich. Ich könnte es dir sofort sagen. Ich meine, gut, ich hätte danach ein Aspirin-Abo gebraucht, aber.
Da kann ich mich nicht entscheiden.
Mötley Crüe. Da willst du doch Mäuschen spielen.
Boah. Also von dem Erlebnis zehrst du dann aber auch noch ein paar Wochen.
Ja, da brauchst du aber auch dann wahrscheinlich auch.
Ja, und an der Stelle sei einfach mal gesagt, dass Bands wie Bon Jovi, Metallica und auch Iron Maiden im Vorprogramm der Scorpions angefangen haben. Als Support für die Scorpions. Ja. Und der Manager damals von Metallica und von Bon Jovi hat die Jungs gezwungen, sich jeden Auftritt der Scorpions, ob auf Aufzeichnung oder live, anzugucken, um von deren Bühnenpräsenz zu lernen. Das ist auch ein Fakt, den ich erst gestern herausgefunden habe. Und ich habe daraufhin auch noch mal heute mal kurz in ein paar Konzerte reingeguckt. Und ich verstehe, was sie meinen. Kirk Hammett spielt bis heute Titel der Scorpions auf der Bühne, nämlich Sales of Sharon. Wow. Ja. Also dafür muss man sagen, ja, die sind verkannt.
Das auf jeden Fall. Dann machen wir das Fazit jetzt auch mit dem letzten Satz zu und sagen, ich habe geschrieben und meine Notizen, die helfen mir da mal weiter und habe geschrieben, vielleicht sind die Scorpions in dieser modernen Welt etwas fehl am Platz und mit ihrem 70er-Jahre-Machismo-Ding allenfalls ein Stück Geschichte. Aber das sind sie auf jeden Fall.
Ein Stück Geschichte sind sie auf jeden Fall. Und für mich ein schönes, wie das ihr da draußen empfindet. Lasst es uns wissen.
Genau. Da ist das schöne Schlusswort und da will ich es auch am besten bei belassen. Da setze ich auch gar nichts mehr hinterher. Uns kann man finden auf Instagram unter die Kultur der Podcast. Da könnt ihr gerne Kommentare abgeben. Ihr könnt uns liken, ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns kritisieren. Das ist auch erlaubt. Wir werden auf jeden Fall hier noch ein paar Sendungen weitermachen. Als nächste Sendung werdet ihr von uns hören und zwar zur Hörspielserie Offenbarung 23. Da werden wir ein bisschen mehr beim nächsten Mal zu erzählen. Und da werden wir uns Folge für Folge durcharbeiten, durch alle guten und schlechten. Das gibt es nämlich beides da. Und ob der interessanten Thematik werden wir uns daran langhangeln. Und wir werden aber immer wieder Sachen einstreuen, wie diese Sendung hier über Kultur, Musik, Bücher und was auch immer. Ja, damit würde ich beschließen. Ich bedanke mich, ich verabschiede mich. Und jetzt letzte Wort hat Dirk Frotter, Titel Endmelodie.
Dies ist auch recht einfach. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Markus. Und auf bald.
Danke, tschüss.